Hallo Thorsten.
Hallo Alex.
Ha.
Heute kein Special?
Nee, jetzt müssen wir ja mal wieder normal weitermachen.
Ja, genau. Nachdem wir das, ich muss jetzt aufpassen bei der Aussprache, Depeche Mode Special zu Black Celebration hatten, weil ich glaube, habe da immer ein bisschen ein etwas I-Ton reingebracht. Also von daher entschuldige ich mich bei allen Depeche Mode Fans, zu denen ich eigentlich selber gehöre. Also ja, egal. Heute Folge 36.
Ja.
Wir sind im Jahr früher 87,
stimmt.
Wir sind von 86 ja. Black Celebration zu jetzt früher 87 gewechselt.
Ein Jahr nach vorne gewandert.
Und wir haben, wieder davor, keinen ersten und zweiten Teil zu machen.
Ja.
12 Songs sind
sollten
auf der
schaffen.
Kassette. Ja, ich bin guter Hoffnung. Deshalb sollten wir aber auch anfangen,
ja,
glaube ich, oder?
Ich drück einfach mal.
Ja, mach doch mal. Drück mal das Knöpfchen wieder. Eine schöne Nummer. Sollen wir schon auflösen, wer es ist?
Ja, ich glaube schon, gell? Die meisten dürften es erkannt haben.
Oh, da bist du aber mutig.
Ja, doch, ich finde schon. Also das habe ich noch sehr im Ohr.
Ja,
Carly
okay.
Simon, coming around again.
Ja, eine Nummer, die im Oktober 86 veröffentlicht wurde. In Deutschland ist es immerhin auf 21 schaffte. Vor allem aber für Carly Simon in den USA so ein Comeback bedeutete. Ne? Da ist die Nummer auf Platz 18 gewesen und das war die erste Top-20-Nummer von ihr seit 1980 wieder so hoch in den amerikanischen Charts. Und ja, das war, glaube ich, sehr schön für sie, hatte vielleicht aber auch einen Grund, weil es gab, ich sage es mal, ein bisschen Promotion-Plattform für den Song.
Ja, könnte man sagen, ja. Also er kam im Film Heartburn, auf Deutsch hieß der Film Sodbrennen, war mit Meryl Streep und Jack Nicholson und dem Jeff Daniels. Und da war er eben auf dem Soundtrack mit dabei.
Ja. Wer den Film nochmal so, also ich gebe zu, ich habe ihn nicht gesehen, aber es ist eine, glaube ich, ganz spannende Geschichte. Es geht mich, oder ist die autobiografische Story von der Nora Ephron. Und wer jetzt überlegt, wer war denn das nochmal? Da ging es insgesamt um die, ja, in dem Fall leider gescheiterte Beziehung zum Journalisten, dem Carl Bernstein. Ich spreche jetzt mal Bernstein aus, ja, wahrscheinlich Bernstein in den USA. Und der gute Mann oder der Mann war bekannt für die Enthüllung der Watergate-Affäre mit
President Nixon.
Ne? Also von daher glaube ich, ganz guter Stoff, dem dann der Film zumindest geboten hat.
Ja.
Vielleicht noch interessant, auf der B-Seite war eigentlich ein Kinderlied, nämlich der Itsy Bitsy Spider. In den wiederum Carly Simon Coming Around Again eingearbeitet hat. Und das ist ganz interessant, weil der Song ist auch im Film, aber eben nicht von Carly Simon gesungen, sondern von einer Schauspielerin.
Ja, von der Meryl Streep. Ja. Die hat dann auch mal gezeigt, was sie stimmlich, gesanglich so drauf hat.
Ja. Was ich ganz schön finde, ist das Video, wenn man sich das Coming Around Again, das hat so eine schöne persönliche Note und finde ich, macht das extrem sympathisch, weil das zeigt so ein bisschen Carly Simon so, ja, von Baby, Jugendzeit, also so ein bisschen rückblickend, also mehr ein bisschen nostalgisch steht, also so wie es zu Hause bei ihr war. Lief auch gut auf MTV. Und ja, also von daher einfach mal sehenswert. So wer wer Traumschiff guckt, könnte auch das Video schön finden. Und ich mag Traumschiff.
Ja, mei. Ja, soll man gleich zum Album kommen, würde ich mal sagen. Das hieß nämlich zufälligerweise auch so, Coming Around Again.
Ja, genau, das müssen wir vielleicht noch dazu sagen, weil wir haben ja gesagt, das war eigentlich erst auf dem Soundtrack drauf.
Ja.
Kam aber dann eben auch auf dem gleichnamigen Album raus, das in den USA und Kanada auch so richtig gut funktionierte, was Verkaufszahlen betraf.
Ja, Platin auf jeden Fall. Also klar, von der Platzierung 25 als Peak, vielleicht nicht ganz so berühmt, aber immerhin Platin, das sagt schon was aus.
Wollte ich gerade sagen, also von daher hat die Nummer 13 ihr Glück gebracht, vielleicht auch der Wechsel, weil sie ist da zu Arista gewechselt und wer so ein bisschen weiß, welche Masterminds da waren, da gab es den Gott der Produzenten.
Den super duper Producer, den Clive Davis, und der hat sie auch unter seine Fittichen genommen gewissermaßen. Und
nachdem aber wo schon andere unter die Fittichen
genommen. Ja, genau, also um nur ein paar Namen zu nennen, Barry Manilow, Aretha Franklin, Alicia Keys etc.
Gut, Alicia Keys war später, später, da war ich sogar klar, dabei. Ich genau. weiß noch, wie wir Alicia Keys in, ich glaube, im Bayerischen Hof vorgestellt bekommen haben. Ja, das war ein sehr erinnernswerter Moment auf jeden Fall.
Ja.
Auf dem Album, weil wir werden das später nochmal haben, sind auch zwei Songwriter dabei, auf die wir nochmal zu sprechen kommen, nämlich Bryan Adams und der gute Jim Wallons. Da kommen wir aber später nochmal zu. Und auf dem Album, weil du gerade spulst, kann ich das ja nochmal so ein bisschen erzählen, sind noch weitere Singles gewesen. Die einzige Nummer, die mir so bewusst noch in Erinnerung geblieben ist, ist die All I Want Is You. War in den USA auch nur so Mittelfeld, 54, und in Deutschland gar nicht in den Charts, aber die hat sich bei mir irgendwie, lief die, glaube ich, sehr oft im Airplay. Was es auch noch gab, allerdings gar nicht auf dem Album, sondern eher später in einer Special Edition, weil die gute Carly hat noch einen Grammy-Oscar gewonnen für einen Song, der auch wieder in einem Film war.
Ja, also sie hat einfach noch einen draufgepackt und Let the River Run mit dazu genommen. Und das war im Film Die Waffen der Frau. War das,
The Working Girl mit Melanie Griffith, Harrison Ford. Und Miss Alien hätte ich jetzt beinahe gesagt.
Sigourney Weaver, ja, völlig richtig.
Sollen wir mal über Carly aber selber sprechen, nachdem wir ja schon über die Kindheit im Video und die Jugend gesehen haben. Ja. Also sie ist in New York City, 43 geboren, ja, Musikerin, Sängerin, Songwriterin, Autorin. Und vor allem 70er Jahre, ne? Das war so ihr
Wahnsinn.
Ihre Domäne, um es jetzt mal so
ihr
zu sagen.
Ihr Jahrzehnt. Also da hatte sie 13 Top 40 Hits in den USA in Folge. Und los ging es 1971 mit ihrer Solokarriere. Also sie hatte davor, muss man dazu sagen, mit ihrer Schwester Lucy so ein Kinderlied, so einen kleinen Hit gehabt. Aber auch das hat gut funktioniert auf jeden Fall schon. Aber 71 hat sie dann die Solo-Pfade gesucht, könnte man sagen. Da ist praktisch ein Song noch so ein bisschen besonders in Erinnerung geblieben. That's the way I've always heard it should be. Inspiriert wiederum von Cat Stevens, mit dem sie eine kurze Affäre auch hatte.
Ja, also ich glaube, das zieht sich auch so ein bisschen durch. Das kommen wir gleich nochmal dazu. Es gab auch, das hat jetzt aber nichts mit Affären zu tun, es gab auch einen Song, der hieß Anticipation. Der war wiederum in einem Jingle für Heinz Ketchup.
Ja.
Auch nicht unattraktiv, würde ich sagen. Und dann so richtig geknallt im positiven Sinne hat es dann aber 72 mit einer immer noch großartigen Nummer, ne?
Ja, You're So Vain. In den USA natürlich Platz 1, in England Platz 3, bei uns in Deutschland auch auf Platz 8. Also ein großer Hit, den alle noch mit Carly Simon verbinden.
Ja, ja, und wer genauer hinhört, Backing Vocals, ein rollender Stein.
Der Mick Jagger hat da seine Stimme dazu beigesteuert.
Und was das Spannende ist, weil Mick Jagger ja Rolling Stones, also Konkurrenz von den Beatles war, und wiederum der fünfte Beatle, der inoffizielle, der Klaus Voormann, den Bass dabei gespielt hat.
Ja, das siehst du mal, da haben sie sich mal vertragen. Ja,
ja. Und weil wir ja die ganzen Affärengeschichten geschrieben haben, es war auch gesprochen haben, es war ja auch die Frage, über wen könnte sie denn in diesem Song singen?
Es war eben nicht Mick Jagger, wie manche dann irgendwie gemutmaßt haben, weil es da halt auch mal so ein bisschen ein Techtelmechtel gab.
Sehr sympathisch.
Ja, ja, in dem Fall war es Warren Beatty wohl. Also es wird so kolportiert.
Also da ist es zumindest öffentlicher, dass sie mit ihm auf jeden Fall eine Affäre hatte. Aber jetzt mal weg von den Affären. Wir kommen, 77 hat sie den 10. James-Bond-Titelsong gemacht aus Der Spion, der mich liebte mit Roger Moore, mit Nobody Does It Better. Und dann, ja, ging es leider so ein bisschen bergab. Also sie hatte dann 1980 nochmal mit Jesse Nummer 11 Hit in den USA. Aber dann eben bis You're So Vain war dann erstmal Durchstrecke. Sie hat dann aber nach Coming Around Again durchaus wieder regelmäßiger was veröffentlicht. Dann kam nur dummerweise eine Erkrankung hinzu.
Ja, ja, ja. Das ist, sie ist wie so viele Frauen an Brustkrebs erkrankt. Es kam aber schon zur Heilung glücklicherweise und dann hat es einfach ein bisschen gedauert, bis wieder was Neues auf den Markt kam. 2000 hat sie aber ein neues Album rausgebracht.
Ja. Und fünf Jahre später, jetzt kann ich mal Kopf rechnen, 2005 kam Moonlight Serenade raus und das war dann sogar das erste Album, das in den USA wieder Top 10 war, seit 78. Und da hat sie auch wieder mit ihrem guten alten Produzenten, dem Richard Perry, zusammengearbeitet. Und es kam danach dann auch immer noch mal was. 2009 kam ein Studioalbum, dann 23 was live. Und das sollte man nicht vergessen, 25 auch noch mal Share the End. Und ein Duett, nämlich ein Duett über den Song, über den gerade wir gesprochen haben.
Ja, mit der Alanis Morissette zusammen. Und das ist wiederum in einem Film gelandet, wie so oft. Also irgendwie, da schließt sich der Kreis, nämlich in My Mother's Wedding mit Scarlett Johansson und Sienna Miller.
Also von daher ein roter Faden. Das war vielleicht auch der Grund, warum sie die roten Fäden gerne in Autobiografien veröffentlicht hat.
Ja.
Es gab einmal die Boys in the Trees und Touched by the Sun, wo sie sehr offen über ihre Affären auch dann mit Mick Jagger eben und aber auch zu ihrer Freundschaft zu Jackie Kennedy gesprochen hat. Jetzt haben wir, glaube ich, relativ viel über Carly Simon erzählt und wir müssen gucken, dass wir unser Vorhaben,
unser Versprechen, ja.
Ja, ich wollte sagen, Versprechen ist ein bisschen mehr als Vorhaben. Ja, vor hatte ich viel schon im Leben. Oh. Eine große Zeit.
Ja, wohl wahr.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass man die Stimme gut erkennen kann.
Ja, ich würde auch sagen, Peter Gabriel, ganz eindeutig, Big Time, die große Zeit, von der du gerade gesprochen hast.
Ja.
Im März 87 rausgekommen. Ja, hat in den USA mit Platz 8 gut funktioniert. In Großbritannien Platz 13, in Deutschland 38.
Ja, aber gerade USA war es eben aufgrund des Erfolgs ein zweiter Top-10-Hit
in den USA. Nach Sledgehammer, ja, genau.
Also von daher ganz positiv und inhaltlich bisschen kritisch, was er auch textlich dann schön untermauert hat. Ne?
Ja, genau, da geht es um einen Mann aus einer Kleinstadt, der mit aller Macht groß rauskommen will, den materiellen Erfolg feiern möchte, Statussymbole und das Ansehen ist total wichtig für ihn. Ja, aber Peter Gabriel nimmt das zum Anlass, das Ganze so ein bisschen so satirisch zu übertreiben, also auch im Text dann immer Big Car, Big House, Big God, Big Church etc.
Und Big Time.
Big Time natürlich auch. Das hat mich dann wiederum erinnert an unsere deutsche Werbung. Ja, meine Yacht, mein
Lotto. Stimmt.
Ein bisschen, die natürlich deutlich später kam.
Meine Pferdepflegerin, ja, genau.
Genau, deutlich später.
Was ich noch ganz spannend finde, so eher von der musikalischen Seite, ist, wie teilweise der Bass gespielt wurde, dass das eigentlich so ein fretless Bass ist, also wo jetzt so keine Bundstäbe mit dabei sind und dass der Drummer mit den Drumsticks dann auf die Saiten geschlagen hat.
Ja.
Das kann man auch, glaube ich, nicht nur glaube ich, kann man auch ganz gut hören. Das ist auf jeden Fall ganz interessant. Also hört euch den Song in der Playlist der H auf jeden Fall an. Und ein Police Officer hat auch noch mitgemacht bei dem Song. Ne?
Der hat noch ein bisschen beim Schlagzeug mitgeholfen. Der Stuart Copeland von der Police.
Ja.
Co-Produzent, stimmt, ist auch bekannt gewesen noch. Der Daniel Lanois. Der hat ja auch mit U2 und Brian Eno wahnsinnig viel gemacht. Also kam uns ja schon öfter unter, sagen wir mal so. Ja.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das Video, auf das sollte man vielleicht auch nochmal eingehen, weil das ist so ein bisschen in der Sledgehammer-Manier, ohne es jetzt zu kopieren, aber das hatte ja auch damals bahnbrechende Technik eigentlich.
Also wieder diese Stop-Motion-Technik und mit diesen Modellanimationen praktisch so, also so eine grelle, bunte Ästhetik war drin. Also toll, er hat wirklich eine super Idee und dann einfach da nochmal umgesetzt, aber doch ein Stück anders.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Das Album, auf dem das Ganze zu finden ist, nannte sich So. Das war das fünfte Studioalbum von ihm. War wirklich kommerziell.
Ha, ja.
Boah, da würde man gerne was abhaben von.
Hat gut funktioniert. In UK Platz 1, Deutschland 2, USA auch Platz 2. In den Jahrescharts in Deutschland, Österreich und der Schweiz immerhin auf Platz 9. Insgesamt hat es über 10 Millionen Stück verkauft.
Ja. Das Besondere an dem Album war ja auch, dass er jetzt nicht als Peter Gabriel 5 in Anführungszeichen genannt hat, sondern endlich mal einen richtigen Titel hatte.
Aber einen kurzen. Er wollte es nicht übertreiben.
Na, der hat es noch dezent gehalten, weil die Alben davor, die hatten ja eben nur klassische, normale Namen. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber er hat dann auch weitergemacht. Ne? Also danach folgten von So dann...
Auch zwei Buchstaben immer. Us und Up.
Ja.
Also er ist dann konsequent geblieben. Davor hat er sie alle nach sich selber benannt. Die werden dann zwar im Archiv immer mit so einem kleinen Untertitel noch versehen, damit man sie unterscheiden kann. Ja. Aber naja.
Ja,
also seine Macke, möchte ich mal sagen.
Davor vor, also weil ich fand den Film, aber auch die Musik in dem Film eigentlich ganz spannend. Da gab es noch den Soundtrack Birdie. Mhm. Da war auch schon hier der Daniel Loire mit ihm mit dabei. Ne?
Ja.
Und das haben sie bei ihm im Studio alles dann, also das Album so natürlich auch,
ja, ne? Ja, genau,
im Studio
genau.
Weiterentwickelt.
Ja.
Und ja, über Sledgehammer hattest du ja schon gesprochen, dass das ein richtig großer Song war. Es ja. gab aber auch noch einen weiteren Song mit einer, oder mehrere Songs mit einer Collab. Einer war erstmal nicht drauf, dann eher später. Aber die Person, die beiden Damen, sollten wir vielleicht noch erwähnen, ne?
Mit wem er genau.
Also kollaboriert hat.
Richtig. Also einerseits werden die meisten noch im Ohr haben, Don't Give Up mit der Kate Bush eben. Aber auch This is the Picture mit Laurie Anderson.
Ja, auch eine sehr interessante Künstlerin. Insgesamt war ja auch das Album so ein bisschen der Wendepunkt. Ne? Also wenn man die Alben davor sich angehört hat, die waren schon alle ein bisschen eher noch Art-Rock-lastiger. Mhm. Und das waren jetzt, ja, also ohne das jetzt negativ zu meinen, eher Popsongs. Ne? Also das heißt, er hat so ein bisschen sich gewandelt, aber irgendwie und auch durch die Videos untermauert, so dieses Experimentelle, was er irgendwie immer drin hat, hat er trotzdem beibehalten. Das finde ich auch großartig, dass er das so einen tollen Spagat geschafft hat. Ne?
Ja, ja. Ja, Peter Gabriel, wir haben schon öfter auch über ihn gesprochen, klar, bekannt geworden, also Brite, 1950er Jahrgang, bekannt geworden natürlich bei Genesis zunächst einmal, bevor er dort dann eben ausgestiegen ist, hat 1975 schon seine Solo-Karriere gestartet und hat so ein bisschen so ein Faible entwickelt für die Weltmusik,
ja.
Also war auch immer viel auf Reisen und hat da viele Inspirationen mit nach Hause gebracht und war offen auch für neue Produktionsmethoden, könnte man auch sagen.
Ja? Also gerade was digital betraf, ne? Oder also digital bearbeitete Musik, da war er schon eben sehr, sehr weit vorne. Dann die Videos, die wir gerade angesprochen haben und auch die Live-Shows sind bei Peter Gabriel schon immer sehr spektakulär gewesen.
Ja.
Und dann eben, wie gesagt, albumtechnisch, wir haben es ja gerade schon gesagt, 77 ging es los, da war ein Hit, den man auch noch sehr gut kennt.
Ja, doch, Salisbury Hill, ja, ist auf dem 77er Album. Das zweite Album folgte dann gleich ein Jahr später, 1978, und dann 1980 das dritte, wieder Peter Gabriel, aber dann in Klammern Melt,
genau.
Damit man sie unterscheiden kann. Da war auch ein toller Song drauf, also den mag ich wahnsinnig gern. Games Without Frontiers und ein weiterer Biko.
Ja, auch eine große Nummer. Und dann kam das vierte Album, das in Klammern Security hieß. Und da fand ich Shock the Monkey großartig.
Ja, ja.
Es gab auch von den von zwei Alben auf jeden Fall die deutschen Versionen. Also das heißt, Shock the Monkey wurde dann Schock den Affen. Also wirklich. Fand ich aber großartig. Also ich fand das mega. Aber das war ja damals eh so ein bisschen Trend, ein paar Alben auch mal in Deutsch. Also das internationale Künstler deutsche Album machen. Dann kam eben das So. Der größte kommerzielle Erfolg. Und dann hat er ein eigenes Label gegründet, die Real World Records, und hat da gleich mal auch einen spektakulären Soundtrack mehr oder weniger veröffentlicht.
Ja, genau. Für Passion, die letzte Versuchung Christi von Martin Scorsese. Und da war er dann eben auch im Filmmusikbereich wieder voll mitgemischt, sagen wir mal so, ja.
Also insgesamt, ne, ist der gute Mann wirklich noch sehr, sehr umtriebig, hat viele Projekte, eben Soundtracks, Kooperationen. Und hat ja auch in den letzten Jahren noch weiter veröffentlicht. Allerdings weiterhin mit den etwas
kryptischen Namen, gell? Ja. Also 2023 kam I.O. raus und jetzt dieses Jahr ist O.I., also die andere Version.
Ja.
Also er ist immer noch fleißig, wie man daran sieht. Und jetzt ist im Januar erst rausgekommen eine neue Single, auch eben aus dem O.I.-Album Been Undone. Es ist also noch was zu erwarten von Peter Gabriel.
Ja, also von daher sind wir gespannt, was uns der gute Mann noch so bietet. Was hast du denn jetzt zu bieten?
Aha, schauen wir mal.
Ja, ein musikalischer Wechsel von Peter Gabriel.
Das hört sich sehr nach Italo-Disco an,
so High-Energy Italo-Disco.
Ja.
Und ich glaube, also ich hatte den Song schon noch extrem im Ohr.
Ja, ich tatsächlich nicht mehr so.
Ist aber auch, ja, glaube ich auch, dass es wahrscheinlich den meisten eher so dir geht. Deshalb lösen wir es mal auf. Das war Taffy. I Love My Radio kam eigentlich 85 raus, dann aber irgendwie hat es ein bisschen länger gedauert. Also zum Beispiel in Deutschland ist das Ding erst im April 87 in die Charts gekommen. War aber dann, ich sag mal so, also für mich so eine klassische Autoscooter-Nummer. Also irgendwie, ja, man steht so cool da und fährt dann und dann, weiß ich nicht, so vom Vibe, finde ich, passt das extrem. Ja, aber ja, hat auch in der Tat durchaus weltweit Beachtung gefunden. Also es war in Europa in den Charts, also in Deutschland, Österreich in den Charts, UK, selbst auch in USA in den berühmt-berüchtigten Dance-Club-Singles auf Platz 6. Also durchaus und vor allem in Italien, da kommen wir gleich nochmal drauf, warum, wieso. Was noch ganz spannend ist, weil der Song, wir haben jetzt, glaube ich, I Love My Radio, offiziell heißt der Song aber eigentlich I Love My Radio, Midnight Radio. So, das ging auch um einen DJ, der irgendwie bis in die frühen Morgenstunden sendet. Ja. Das Problem war nur in UK, dass dort eigentlich kein Sender nach Mitternacht mehr gesendet hat.
Die BBC hat Pause gemacht.
Genau, die haben Nachtruhe gehabt. Und deshalb wurde für eine UK-Version der Text geändert von I Love My Radio also nicht Midnight Radio, sondern in DJs Radio. Und dann DJ After Midnight wurde zu DJ Up to Midnight, beziehungsweise On the Midnight Radio wurde zu On the Good Time Radio. Also das wurde alles gemacht. Im Streaming habe ich jetzt allerdings nur die Original mit Midnight gefunden. Ich denke mal, das ist auch okay so. Aber diesen Mix gab es wirklich. Also von daher war das kein Fake. Und wir sollten kurz dann später auch nochmal auf den guten Produzenten zu sprechen kommen, weil da kommt so die Italo-Connection
her. Der war Italiener, Claudio Cecchetti. So, der hat das Ganze produziert und insofern verwundert es nicht, dass es doch auch in Italien so funktioniert hat, weil der war dort eine bekannte Persönlichkeit.
Ja. Es gibt insgesamt von Taffy kein wirkliches Album, sondern eher so 7 Singles, die so im Zeitraum von 82 bis 88 unter dem Namen veröffentlicht worden sind und die sind alle eben von dem Claudio produziert worden. Und ja, also sie selber hieß Catherine Quain, hätte sie jetzt ausgesprochen, ne? Kommt aus London, also nicht Italienerin, ist aber dann ja über eben den Kontakt zu ihm so ein bisschen nach Italien rübergewandert, um es jetzt mal so zu formulieren.
Könnte man so sagen, ja.
Und ein kleiner Spoiler, wenn wir dann die Rückseite besprechen, gibt es auch einen Song, wo sie auch dann später noch beteiligt war. Sollen wir schon mal auflösen, was?
Ja, ich glaube schon,
ja,
oder?
Dann mach mal.
Ja, es ist Let It Be von Ferry 8 wegen dieses Fährunglücks vor der belgischen Küste, damals 1987. Da hat sie mitgewirkt.
Ja, also von daher findet man sie dann auch nochmal weiter. Sollen wir mal über den guten Claudio ein bisschen was erzählen? Weil der hat ja schon, wie du schon gesagt hast, war eine Persönlichkeit in Italien.
Genau, also Produzent, DJ, Musiker aus der Nähe von Venedig kommt der. Der hat bei einem ganz frühen, bei uns würde man fast schon Piratensender sagen, aber das Privatradio war in Italien relativ früh angesagt. Radio 105 Network hieß es und da hat er wirklich ganz große Hörerschaft gehabt und wurde zu seiner eigenen kleinen Berühmtheit, weil es das erste Privatradio war.
Ja. Ja, er hat sich dann auch selbstständig gemacht, ne, einen eigenen Radiosender gerückt, da kam Radio DJ her und hat dann auch später noch das Ganze ins Television, ins Fernsehen gebracht,
Fernsehen, genau.
Mit DJ Television auf Italia Uno und ja, vor allem, weil er ja auch als Produzent und Entdecker von einigen Künstlern, die man auch noch im Ohr hat, steht.
Ja, zum Beispiel Sandy Martin, Ibiza, vielleicht noch manche im Kopf.
Ja, People from Ibiza, der große Hit eigentlich.
Ja. Ne? Ja. Giovanotti, Sabrina, Boys, 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 etc.
Das sah bei ihr aber besser aus, wenn sie getanzt hat.
Und dann hat er sich auch so ein bisschen so im Festivalbereich noch umgetan, also beim Sanremo Festival mitgewirkt, Festival Bar, verschiedenste Sachen halt gemacht.
Ja, also genau. Von daher, und ich sag nur, die Nummer ist echt hörenswert. Das ist für mich echt ein Ohrwurm, wo ich mich selber gefreut habe, dass ich die damals aufgenommen habe.
Super.
Hast du denn gespult?
Ja, habe ich, ja.
Ja, fantastisch.
Heimlich still und leise, gell?
Ja. Na, leise bei dem Gerät schwierig, nee, aber ich habe es zumindest nicht mitgekriegt.
Ja,
nochmal ein kleiner Stilwechsel.
Ja.
Kann man auch am Autoscooter hören, finde ich. Aber
ja, ein bisschen relaxter halt.
Bisschen lässiger dann, ne?
Genau. Ja, das war ein Swing Out Sister mit Surrender. Schon gleich Anfang des Jahres erschienen, 2. Januar 1987. Hat gut funktioniert in den Charts. England Platz 7, Irland Platz 3. In Deutschland war es, Platz 48, aber auch ganz gut, würde ich mal sagen.
Es hat gereicht, dass ich es aufgenommen habe.
Genau,
ne?
Also. Genau.
Genau. Geschrieben wurde es von den Bandmitgliedern selbst. Das waren drei Personen. Einmal der Andy Connell, die Corinne Drewery hätte ich sie jetzt ausgesprochen, und der Martin Jackson. Das lässt sich leichter aussprechen. Produziert wurde das Ganze von einem gewissen Paul Stavely O'Duffy, den man auch von Curiosity Killed the Cat und Was Not Wars auch entsprechend mitgewirkt hat. Und ja, wir hatten es ja gerade schon gesagt, es ist so ein bisschen cooler, sophisticated, wie man so auch schön sagen kann.
Ja, man hat tatsächlich auch, wir können da ja gleich drauf eingehen, so ein bisschen so einen eigenen Genrenamen dafür auch entwickelt. Das war dann Sophisti-Pop. Also so eine Art besonderes Genre, wo halt viel so Jazz, Soul, funkige Elemente in so einer schönen Pop-Produktion eben drin waren, wo aber auch mal gerne mit Synthesizer ein bisschen gespielt wurde. Also es gab schon ein paar tolle Bands, also vielleicht ein bisschen vergleichbar, was weiß ich, so Simply Red hat sowas in die Richtung ab und zu gemacht, Sade, aber auch schon ABC oder auch Roxy Music manchmal so ein bisschen in die Richtung.
Ja, also durchaus. Also von daher, ja, es ist ja auch coole Musik, ne? Also von daher finde ich, also wie gesagt, sonst hätte ich es nicht aufgenommen, würde ich mal sagen.
Und das Jazzige war dann ja auch an der Single so ein bisschen durch dieses Trompeten-Solo auch.
Ja, also Instrumente, die jetzt auch nicht so typisch waren.
Genau.
Ne? Also gerne sonst ja vielleicht was jetzt so als Blasinstrumente benutzt, ein Saxophon, aber Trompete weniger. Und vor allem, das war ja auch ein Berühmter, der das gemacht hat. Ne?
John Thurkell hat das gemacht. Der hat bei Tina Turner bei Simply the Best auch mitgeblasen, möchte ich jetzt mal so sagen.
Alles gut.
Und bei Lexicon of Love von ABC.
Also ein bekannter.
Nein, sag jetzt nicht.
Ein bekannter Musiker. Was hattest du denn gedacht, was ich sage?
Ach so, ich dachte.
Das Album, das hast du das eigentlich, das Album? Oder hast du die Single?
Ja, das habe ich. Ja.
Ah,
ja.
Siehst du? Ja. Hast du mal was mir voraus? Wie heißt denn das Album?
Das heißt It's Better to Travel.
Oh, hat er recht. Das hat vor allem in England ziemlich gut eingeschlagen.
Boah, Wahnsinn, ne? Ja. Von 0 auf 1 ist das gelandet. Also wirklich ganz tolle Top-Platzierung. In Deutschland immerhin Platz 15, in den USA Platz 40.
Ja, und da war noch eine Nummer drauf, die Breakout.
Ja.
Die auch sehr erfolgreich.
Großer Hit auch, ja, genau.
Lass mal über die Band noch ein bisschen quatschen, weil sind Engländer, also eine britische Band zumindest, und haben ihren Namen von einem Film abgeleitet, was jetzt auch nicht neu ist, aber die Hintergrundgeschichte finde ich ganz lustig.
Ja, aber auch ein wirklich uralter Film aus dem Jahr 1945, Swing Out, Sister, da war noch ein Komma gesetzt dazwischen. Und das war halt eine amerikanische Produktion, die so ein bisschen zwischen Komödie und Musical changierte, und das zum Kriegsende, wo bei uns an Filmaufnahmen gar nicht zu denken war. Aber das kam dann eben neu raus, und dieser Film, den haben sie damals oder später dann gesehen und fanden diese Art irgendwie so ungewöhnlich, dass sie gesagt haben, okay, das ist doch eigentlich auch ein cooler Name, cooler Band.
Ne? Ja, genau, aber eigentlich haben sie es eher gehasst, so diese Musical- und
Ja.
Und da gehen sie mit mir komplett konform.
Nein, das wäre jetzt auch nicht meins.
Das ist schrecklich, wenn die da immer anfangen zu trällern und irgendwie, ja, egal. Das zweite Album kam dann auch, Kaleidoscope World. Das war dann ein bisschen musikalisch nochmal ein bisschen ein Wandel, ne? Ging eher so ein bisschen in Richtung Easy Listening. Und das dritte Album, das war dann nochmal andere Einflüsse, das kam 92 raus, das hieß Get in Touch with Yourself. Das war ja so 60er, 70er Style, ein bisschen mehr Soul, so Dusty. Ich bin heute irgendwie ein bisschen dummy.
Kann passieren.
Und vierte Album war dann The Living Return. Und da war aber noch was mit 4 Hochzeiten und ein Todesfall, ne? Irgendwie gab es da eine Connection.
Ja, genau. Also da war drauf so ein Delphonics-Cover-Version von Lala Means I Love You. Und das war eben bei 4 Hochzeiten und ein Todesfall mit drauf.
Ja. Aktuell sind sie aber nur noch in einer Zweierbesetzung unterwegs. Also es hat dann so ein bisschen aufgehört, aber ja, mit Session und Live-Musikern lässt sich auch zu zweit ja was bestreiten.
Genau.
Und die Band ist vor allem im asiatischen Bereich weiterhin sehr erfolgreich und bekannt.
Ja,
ne?
Genau. Also das fing schon 1997 an und da haben sie dann auch wirklich viele Konzerte in Japan gegeben, haben teilweise Alben zunächst nur in Japan veröffentlicht, bevor sie dann noch auf dem Rest der Welt rausgekommen sind. Also irgendwie eine große Fanbase. Ja, warum nicht?
Ja? Vielleicht haben die Japaner den Film auch nicht gemocht.
Genau.
Gut, wir wechseln mal jetzt den Song, hätte ich vorgeschlagen.
Ja, machen wir.
Eigentlich klingt das ganz okay, ne?
Ja.
Gibt aber Leute, die fanden das nicht so ganz okay.
Da kommen wir gleich drauf, meinst du?
Ja. Also ich finde den Song gut gemacht.
Ja, ja, ja.
Wenn ich die Infos nicht hätte, würde ich sagen, ja, schön. Ich hätte auch nicht gewusst, dass es ein Cover ist.
Das muss man wissen, ja. Ich sage jetzt mal, wie es heißt.
Ja, okay.
Loving You is Sweeter Than Ever. Und das war der Nick Kamen, der das gemacht hat.
Ja. Kam im Februar 87 raus in Italien. Eine Nummer 1. Ja, also von daher, und weil wir gerade gesagt haben, Cover, wer hat denn das eigentlich geschrieben?
Ja, das waren Ivy Joe Hunter und Stevie Wonder. Und mit den Four Tops ist es so richtig groß rausgekommen, 1966
schon, ja.
Stevie Wonder hat die Drums damals bei den Four Tops gespielt.
Ja, aber die Kritiken von Smash Hits, die fanden das irgendwie nicht so. Willst du es wohl
ja,
sagen?
Ja, kann ich machen. Der Song wäre ein Skandal gegenüber der Originalversion. Er wurde von Nick Kamen ermordet und zu einem völligen Brei reduziert. Gemein, gell?
Ja, also ich finde, in Anbetracht der Charterfolge, und er ist auch mit dem Song bei Top of the Pops aufgetreten, mit seinem Bruder zusammen. Also von daher würde ich jetzt mal sagen, ja, war wohl ein Four Tops-Fan bei Smash Hits gesessen, der das halt irgendwie nicht so gut fand. Das Ganze kam auf dem Album Nick Kamen, also Nick Kamen raus. Das war sein Debütalbum. Da waren auch noch Songs drauf wie zum Beispiel Each Time You Break My Heart, was glaube ich noch sehr bekannt sein dürfte. Mhm. Und eine Nummer 5 in Italien, Win Your Love. Also wer uns aus Italien hört,
ja,
der könnte den Song wohl noch in Erinnerung haben mit Win Your Love. Und wir haben es gerade schon gesagt, Nick Kamen, der war Engländer. Wollen wir über den noch mal ein bisschen was erzählen? Weil der hat ja, bevor er dann Sänger wurde, schon noch ein paar andere durchaus coole Sachen gemacht.
Viel gemodelt vor allem, also war in Videos zu sehen. Aber beim Modeln, da bleibe ich gleich erstmal, weil hat den Levi's Werbespot für die 501er 501 Jeans gemacht unter anderem und hat sich im Waschsalon bis auf die Boxershorts ausgezogen. Das dürften noch einige in Erinnerung haben. Aber er war eben auf Titelseiten vom Magazin The Face beispielsweise. Ich habe auch schon einen Dreher in der Zunge und war im Video von Visage, The Damned Don't Cry, auch
zu sehen. Ja. Ich denke mal, da hat auch ein bisschen so seine Wurzeln, weil er auch optisch dann ja nicht so ein typisches normales Model, gerade was so 80er betraf, halt sehr spannende Wurzeln irgendwie von irisch, französisch, niederländisch und burmesisch, also wirklich interessant. Und er wurde eben durch diese ganzen Werbegeschichten, also gerade eben durch den Levi-Spot, halt auch so ein bisschen zum Sexsymbol. Und bei Sexsymbol war dann Madonna schnell hellhörig, zusammen mit ihrem Produzenten, dem Stephen Bray, hat man dann gemerkt, dass der vielleicht ganz interessant sein könnte und haben sich den so ein bisschen geschnappt und haben eben auch die Each Time You Break My Heart für ihn geschrieben. Eigentlich ein Song, der auf dem Madonna-Album True Colors drauf sein sollte, aber dann haben sie ihm gesagt, das kannst du gerne haben. Madonna hat auch Backing-Vocals gemacht. Und dann das zweite Album, das kam dann 88 raus, war aber dann eben nur in Italien in den Charts, dafür aber auf Platz 2, also durchaus beachtlich. Auch wieder mit einem Song, wo Madonna mitgeträllert hat.
Ja.
89 gab es eine Verbindung zu Disney, ich weiß nicht, hast du den Film geguckt?
Ja, ja. es geht um den Film Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Und da ist er mit dem Song Turn It Up aufgetaucht. Ja.
Richtig nochmal, weil manchmal ist es ja so, man denkt so, ja, am Anfang geht's los und dann geht's irgendwie bergab. Bei ihm war es so, dass das dritte Album nochmal so einen richtigen Chartboost oder Titel hatte auf jeden Fall.
Ja, das haben wir fast alle noch im Ohr. Also das dritte Album kam ja erst 1990 raus. Move Until We Fly hieß es. Und wir alle kennen noch I Promised Myself. Das war ja echt ein guter Top-Ten-Hit bei uns im Platz 5. Österreich, Schweiz sowieso ganz vorne. In Schweden hat es da super funktioniert mit der Nummer 1.
Ja, und die Österreicher auch nicht vergessen.
Die auch,
da haben es auch, richtig.
Die Österreicher fanden den Song auch.
Ja. Die haben sich auch da hier das selbst versprochen. 92 gab es nochmal ein Album, Whatever, Whenever. Das war aber das letzte Studioalbum und dann war auch so der Erfolg nicht mehr ganz so gesehlt. Er ist auch leider 21 dann an Knochenmarkkrebs gestorben. Was ich aber ganz schön finde, und man sieht dann auch so ein bisschen die Verbindung zu Madonna, weil Madonna hat da doch schöne Worte eigentlich für ihn gefunden.
Schönen Nachruf veröffentlicht und gesagt, you were always such a kind, sweet human and you suffered too much.
Ja. Also von daher, und die Songs sind wirklich immer noch sehr schön in Erinnerung.
Ja.
Lass noch mal gucken, was wir jetzt so in Erinnerungen, in welchen Erinnerungen wir schwelgen.
Mal schauen.
Ich sag einfach mal, uns kann nichts aufhalten.
Ja, du hast ja schon fast aufgelöst.
Wieso denn?
Nothing's gonna stop us now. Von Starship haben wir da jetzt gehört.
Das war eine erste Single aus ihrem zweiten Album. Hat vor allem in den USA sehr gut funktioniert, auch in UK. Da war es nämlich beiden Ländern auf Platz 1, auch in Kanada und Irland. Und auch in Deutschland war es die erfolgreichste Single mit Platz 3. Und geschrieben hat es aber in dem Fall nicht die Band, sondern zwei andere, nämlich?
Ja, also musikalisch erstmal der Albert Hammond und den Text hat die Diane Warren geschrieben.
Ja, wer jetzt gerade überlegt, so wer ist denn jetzt nochmal Albert Hammond? Das ist der, der für sich Songs geschrieben hat wie Down by the River. It Never Rains in Southern California. Mal aufpassen. In Kalifornien regnet schon, aber in Southern California regnet
nein,
nicht so.
Nein. Never ever.
Oder I'm a Train. Und für andere hat er geschrieben, für die Hollies zum Beispiel, The Air That I Breathe. Ja, heute mein Englisch ist noch schlechter als sonst. Und One More Time.
Nein, das hat er nicht geschrieben.
One Moment in Time.
Aber, für die Whitney. Ja.
Für die Whitney hat er auch geschrieben. Und für die Tina Turner hat auch noch was geschrieben.
I don't wanna lose you. Also er war fleißig. Ja.
Und weil wir gerade die Diane Warren angesprochen haben, die hat textlich auch ein paar durchaus interessante Songs verfasst.
Blame It on the Rain, Milli Vanilli. Oder auch für Bad English, When I See You Smile oder I Don't Want to Miss a Thing für Aerosmith.
Ja. Eigentlich war ja die Story, dass der Herr Hammond den Song für sich selber nutzen wollte, aber dann hat er irgendwie seine Freundin geheiratet und hat dann irgendwie ganz andere Pläne gehabt. Und auch nochmal so eine lustige Geschichte, die Sängerin, also jetzt nicht die Texterin, sondern die Sängerin, die Grace Slick, war als Sängerin mit 47, was jetzt eigentlich kein Alter
jung,
ist.
Gell? Ich habe mich auch gewundert.
Aber dennoch war sie damals die älteste Künstler oder Sängerin, die in den USA eine Nummer 1 hatte, bis dann ein paar Jahre später noch jemand kam, der älter war.
Da kam dann die gute Cher mit Believe 1998 und die war zu dem Zeitpunkt 52 und hat sich den Rekord geschnappt.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob inzwischen noch jemand älter geworden oder gewesen ist.
Möglich. Wahrscheinlich, müsste man mal recherchieren.
Aber, ich sag, Alter spielt eigentlich keine Rolle, sieht man ja auch bei uns. Der Song war auch in einem Soundtrack, auch dieser Song war in einem Soundtrack, nämlich in Manneke. Das ist mal ein Film, den ich gesehen habe, die leichten Filme habe ich auch gesehen. Das ist so eine Fantasy-Filmkomödie, wo eine Schaufensterpuppe irgendwie zum Leben erweckt mit Andrew McCarthy. Kennt man auch St. Elmo's Fire oder Pretty in Pink. Und auch wenn ich das nie gesehen habe, Kim Cattrall, also in dem Film Mannequin fand ich sie ganz gut, aber ich habe dann Sex in the City, ehrlich gesagt.
Hast du dann nicht mehr gesehen? Okay.
Also, das ist, glaube ich, auch, also weiß ich nicht, Hast du Sex in the City jemals geguckt?
Ich habe den Kinofilm dann gesehen und vereinzelt mal einzelne Folgen.
Ja. Echt? Aber nein, reingeguckt habe ich schon auch mal, aber irgendwie habe ich, weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, das ist, glaube ich, auch eher so ein Frauending.
Ja.
Deshalb kann ich da nicht mitreden. Was soll's? Auf jeden Fall, die Einbindung in den Soundtrack oder in den Film hat mit Sicherheit auch nochmal geholfen, um die Nummer 1 zu kriegen. Und es wurde auch für den Oscar zumindest nominiert, 88. Mhm. Das Album war ja ohne Schutz.
No Protection hieß es. Ist im Juli 1987 rausgekommen und hat auch ganz gut in den Charts funktioniert. Bei uns Platz 20, in der Schweiz sogar auf der 11, in den USA Platz 12 und in England Platz 26. Top 10 nochmal in Skandinavien, also Schweden und Norwegen. Ja, ja. Gar nicht schlecht, ja.
Ja, es war das letzte Album, das dann allerdings eben mit der Grace Slick war, aber nicht im ersten Schritt, weil sie sich zu alt gefühlt, also erst im zweiten, sondern weil sie dann wieder zurück, das müssen wir auch nochmal aufklären mit Starship und dann gab es ja noch verschiedene andere Varianten, sie dann irgendwie wieder zu Jefferson Airplane zurück ist, aber dann hat sie festgestellt, shit, die ganzen Bandmitglieder sind alle irgendwie mindestens 10 Jahre jünger als ich, das will ich jetzt auch irgendwie nicht und dann hat sie sich zur Ruhe gesetzt. Ja. Also von daher doch ein bisschen das Alter, aber hey, sie hat da doch einen tollen Rekord gehalten und das Album selbst hat zumindest in dem Fall erstmal positive Kritiken genommen und vor allem Bands ins Zitat reingeholt, die man vielleicht nicht erwartet hätte.
Also ich zumindest. Ich habe mich auch sehr gewundert. Also bei Allmusic hieß es in der Kritik, ja, das wäre der Höhepunkt für Starship gewesen, befreit vom Wesen einer Rock'n'Roll-Band, eher wie ein Kind von Kraftwerk, das Computer und Rockmusik kombiniert.
Okay. Also Techno-Rock sozusagen.
Ja.
So, lass uns mal aufklären, wie das jetzt hier mit, also die Band, über die wir jetzt gesprochen haben, war Starship.
Ja.
So, die wurde eigentlich 85 gegründet, aber es gab zuvor Jefferson Airplane, die sind 65 gegründet worden.
Richtig.
Dann wurde daraus aber als Neugründung von einem Originalmitglied, nämlich von dem Paul Kanter, Jefferson Starship, 74. 84 hat er dann aber wiederum Jefferson Starship verlassen, hat dann, weil er ja irgendwie so ein Gründungsmitglied war, gesagt, die anderen dürfen aber jetzt nicht mehr den Namen benutzen, hat dann mit denen richtig vor Gericht gestritten und hat erwirkt, dass Jefferson und Airplane nicht benutzt werden dürfen und deshalb kam Starship raus. Das ist fast schon ein bisschen wie eine mathematische Gleichung. interessant übrigens aber auch nebenbei, dass vielleicht konnte das deshalb auch so entspannt machen, weil es gab nie einen Jefferson, der in dieser Band war. Also das,
weil der hätte sonst wirklich seine Namensrechte wahrscheinlich geltend machen können.
Ja? Aber da wollen wir jetzt mal nicht von ausgehen.
Ja, die Besetzung von Starship hat man ja schon so ein bisschen gesagt. Also Grace Slick am Mikrofon, gemeinsam mit dem Mickey Thomas, der hat auch gesungen, an der Gitarre, Craig Trakico am Bass, Pete Sears und Donny Baldwin an den Drums.
Ja, dann ging es auch mit dem ersten Album gleich sehr erfolgreich los. Knee Deep in the Hoopia, auch ein sehr interessanter Name, aber waren mit zwei großen Hits beseelt, nämlich zwei Nummer 1 Hits in den USA, nämlich We Built This City und Sarah. Also da hat es richtig gut funktioniert. Dann kam eben das Album No Protection. Das dritte Album, das war Love Among the Cannibals 89, das war schon weniger erfolgreich, obwohl es einen Song hatte, der in dem Film Cocktail mitzusehen war. Aber es war wohl eher dann durch negative Presse, weil da gab es richtig Stress bei der Tour, die anstand.
Ja, ne? Erstaunlicherweise. Aber gut, das kommt in den besten Familien vor, möchte ich fast sagen. Nein, eigentlich nicht. Gell? Aber zwei Bandmitglieder haben sich so in die Haare bekommen. Der Mickey Thomas eben und der Donny Baldwin. Und Thomas war dann total schwer verletzt, musste sich Titanplatten in den Schädel einsetzen lassen.
Also da ist eine krasse Titan-Geschichte.
Gerechtfertigt.
Ja.
Also hier. Baldwin wurde dann aus der Band gefeuert, die Tour natürlich verschoben und nach dem Tourende verließ dann das letzte Original Jefferson Starship-Mitglied, der Craig Trakico, die Band.
Ja. Es gab dann aber noch ein Best-of-Album oder Greatest Hits-Album, um es genauer zu sagen, mit zwei neuen Songs. Und man hatte irgendwie so ein bisschen überlegt, ja, vielleicht geht's dann doch weiter. Aber irgendwie nicht. Es war dann aber so, dass der Mickey Thomas, der irgendwie dann eher so, in Anführungszeichen, dazu kam, dann aber Starship als Starship featuring Mickey Thomas noch irgendwie begleitet hat. Der Paul Kantor wiederum hat dann irgendwie Jefferson Starship weiterbelebt. Es gab dann auch nochmal ein Starship-Album, das vierte, aber erst 2013 ohne größere Erfolge. Und jetzt letztes Jahr kam nochmal ein Live-Mitschnitt von 86 raus, aber das war dann so, naja, sagen wir mal so ein paar Nummer 1-Hits, drei Nummer 1 in den USA, muss man erstmal schaffen.
Genau,
also von daher 2-3 Euro oder US-Dollar werden sie auch noch daran verdienen, würde ich mal behaupten. Schauen wir, ob der nächste auch noch was verdient.
Ja, ich glaube schon.
Klingt ein bisschen eirig gerade, aber wir haben über den Song ja auch schon mal gesprochen. Deshalb würde ich vorschlagen, machen wir es kurz. Wer war's? Wie heißt der Song?
E. King Stand By Me war's. Genau, war schon in Folge
29. Und wir haben den Song, oder ich habe ihn damals aufgenommen, ähnlich vielleicht durch Nick Heyman motiviert, weil der Song auch in einem Levi-Spot zu sehen war. Plus es gab noch den Film Stand By Me, hier die Inspiration von Die Leiche von Stephen King. Aber wie gesagt, hört rein in Folge 29, da haben wir ein paar ganz spannende Geschichten, wie der Song entstanden ist und auch über Ben E. King erzählt. Also von daher Folge 29 und du
fassen
hast...
Fassen wir uns diesmal kürzer, oder?
Ja, wir holen ein bisschen Zeit wieder auf, weil wir müssen ja noch ein paar Songs.
Ich habe auch schon gespult.
Boah, du bist ja fix hier. Was haben wir denn jetzt als nächstes an der...
Oh, ja, der Titel ist schon gleich genannt worden. Das ist doch mal einfach. Gell?
Ja, und es ist dein Spulen war auch respectable.
Was für ein Intro. Wir reden gleich.
Ja. Perfekt, perfekt gemacht hier.
Ja, Mel und Kim waren das mit Respectable, wie wir schon gehört haben.
War der richtige Hit in Deutschland.
Ja, und UK, ja, muss man wirklich sagen. Also hat super funktioniert. Nummer 1 in Deutschland, in Großbritannien eben auch. Ansonsten außerdem noch in der Schweiz, in Holland, in Belgien, in Finnland, Australien und Neuseeland. Wahnsinn.
Ja, also kann man sagen, da haben die Produzenten das Trio Infernale.
Ja, mal wieder kennt sie ja. Stock, Aitken, Waterman waren da mal wieder mit dabei und haben kräftig mitgemischt, kann man sagen. Also haben auch ein bisschen zu den Instrumenten gegriffen. Also der Matt Aitken zum Beispiel an den Keyboards und Gitarre. Und der Mike Stock auch, hat sich auch an die Keyboards gestellt.
Ja, haben sie auch mal richtig gearbeitet, die Jungs.
Ja.
aber war also vom Sound halt genau ihr Ding. Ne? So ein High Energy der 80er Jahre, so treibende Beats und Synthes und einfach catchige Hooklines, ne? Also das, vor allem, weil du es ja gerade angesprochen hattest, das Intro, ne? Das,
take it und so weiter. Ja, das ist also eine coole Idee irgendwie auch einfach gewesen. Aber am Anfang haben Mel und Kim so gesagt, weiß nicht. Aber haben es dann mal bei einem kleinen Promo-Auftritt einfach mal live probiert. Und die Fans waren so begeistert. Und dann haben sie gesagt, okay, dann nehmen wir es mit auf.
Ja. Generell haben sie auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht provoziert. Aber der Punkt war, sie haben dann auch negative Presse eigentlich so ein bisschen in den Text eingebaut eigentlich. Ne?
Ja, genau. Also die Mel hatte so ein bisschen in der Boulevardpresse in England negative Schlagzeilen kassiert. So ein bisschen zu freizügig und dies und jenes. Also da gab es verschiedenste Stories und dann haben sie gesagt, okay, das bauen wir in den Text ein bisschen mit ein. Und deswegen heißt es, you can love or hate us, you ain't gonna change us, we ain't ever going to be respectable. Und das hatten sie wiederum, diese Zeile eigentlich aus einer Zeitschrift, die sie zufälligerweise auf dem Wohnzimmertisch irgendwo gefunden haben. Ja,
manchmal liegt guter Text so nah im wahrsten Sinne des Wortes. Das Album hieß FLM. War das einzige Album, war in UK auf Platz 3, in Deutschland Platz 16, auch eben von Stock, Aitken, Waterman produziert. Und jetzt kann man natürlich überlegen, FLM ist nicht eine Fluglinie.
Nein. Es war die Abkürzung für Fun, Love, Money. Und der Titelsong war auch die dritte Single, die aber immerhin noch Platz 7 in England und Platz 17 in Deutschland erreicht hat.
Ja. Generell sollte man mal, weil wir haben ja gerade schon Mel und Kim gesagt, das waren Schwestern. Wie hießen die denn mit Nachnamen?
Ja, du, ich sag's dir, die hießen Appleby. Und ja, wurden 1985 in einem Londoner Club entdeckt und bekamen relativ schnell danach den ersten Plattenvertrag bei Supreme Records. Und das Label hat dann den Kontakt zu Stock Aitken Waterman hergestellt. Erster Top-Erfolg war schon im Jahr davor, September 86, mit der Single eben Showing Out, Get Fresh at the Weekend als Untertitel, kommt ja auch vor, war in Deutschland auch schon Platz 1, in England immerhin Platz 3. Ja.
Ja, es war dann nur leider das Problem, dass der Erfolg so ein bisschen leider ausgebremst wurde, weil Ende 88 die Mel Appleby an Krebs erkrankt ist und deshalb nur noch eingeschränkt arbeiten konnte. Sie ist dann leider auch im Januar 1990 an einer Lungenentzündung im Rahmen der ganzen Chemotherapie gestorben und deshalb hat dann ein bisschen später ihre Schwester, die Kim, weitergemacht und hat auch ein Album, nämlich Kim Appleby, veröffentlicht, wo auch Songs, die sonst fürs zweite Album von Mel und Kim geplant waren, mit drauf waren und hatte eine Nummer, die auch nochmal durchaus erfolgreich war, ne?
Ja, Don't Worry hieß die. Und das hat sie mit ihrem damaligen Partner, mit dem Craig Logan, früher bei Raws dabei, zusammen erarbeitet. Und es wurde ein ziemlich großer Hit. Also in Deutschland auf Platz 8, in UK auf Platz 2.
Ja. Es gab dann noch ein zweites Album von ihr, Breakaway. Das war aber dann irgendwie nicht mehr so erfolgreich. Und deshalb hat sie sich so ein bisschen mehr auf das Songwriting für andere Künstler verschrieben. Im wahrsten Sinne des Wortes verschrieben.
Ja.
Und es gab dann noch so vereinzelte Geschichten, aber eigentlich kein größerer Erfolg mehr. Also das heißt, uns bleiben dann aber immerhin noch zwei richtig große Hits.
Ja,
mit hier entsprechend Respectable also. Vor allem und Showing Out.
Ja.
Show doch mal, was als nächstes hier auf der Rille, nee, auf dem Tape ist.
Oh.
Jetzt müssten wir das Licht dämmen.
Oh.
Ganz langsam die Disco-Kugel drehen.
Ach ja. Ein bisschen kitschig.
Na, das ist schön. Bleib doch noch. Stay, please. Please stay.
Na, wenn du meinst.
Wobei, mir wäre die Sängerin ein Tickchen lieber, wenn ich so offen sein darf.
Die Bonnie Bianco.
Die fand ich damals süß.
Ja, doch.
Also was heißt damals? Also, böse gesagt, also jetzt, aber die fand ich.
Ja. Und der männliche Gegenpart, Pierre Cosso.
Ja, den fanden die Mädels, glaube ich, auch cool.
Ja, sehr.
So, das war also Pierre Cosso und die Bonnie Bianco mit Stay. Ein Song, der eigentlich 84 rauskam, dann aber erst später in die Charts. Und in den Charts war das richtig groß. Platz 1 in Deutschland, Österreich 3, Schweiz 2, Italien 2. Und das erarbeiten wir jetzt mal, warum denn das 84 eigentlich rauskam, aber in Deutschland vor allem erst dann 87 erfolgreich war. Weil es war auf einem Soundtrack drauf. Der Soundtrack hieß
Cinderella 87.
So, genau. Da waren insgesamt 10 Songs drauf. Einmal das Duett, was wir gerade schon so ein bisschen, über das wir gerade schon gesprochen haben. Dann 7 Songs von der Bonnie. Und nochmal 2 Songs von Oliver Onions. So. Mhm. Was war denn der Inhalt? Soll ich das mal kurz die Aschenputtel-Geschichte neu erzählen?
Ja, könnte man sagen. Ja, also ich habe das tatsächlich auch nicht mehr so in Erinnerung. Ja,
doch, sicher, natürlich. Also, die Bonnie spielte da die Hauptrolle und das war die Cindy. Nicht Cindy aus Marzahn, sondern das war einfach die Cindy, die damals mit ihrem Vater, einem Pizzabäcker, jedes Klischee war dabei, mit ihren Stiefschwestern und der bösen Stiefmutter eigentlich in New York gelebt haben. Sie wollte, also die gute Cindy wollte Sängerin werden, aber wie es ja in der Aschenputtel-Geschichte ist, werden natürlich die untalentierten Stiefschwestern dann gefördert. Sie sollten nach Rom zu einer Musikausbildung und auch einen Schwiegersohn suchen, so wie es halt ist.
Ja.
Wie es aber auch ist, hat dann aber die Cindy entsprechend dem Pierre Cosso Misio kennengelernt und auch lieben. Dann haben sie aber irgendwie einen Stress miteinander.
Ja.
Sie wird aber dann schon erfolgreich, hat einen Auftritt bei einer ganz reichen Familie, stellt dann fest, weil er da irgendwie auch ist, dass er eigentlich ein Prinz ist, flieht dann aber, verliert ihren silbernen Schuh und es gibt ganz modern am Flughafen ein Happy End und alles wird gut. Und
ach Mann, Wahnsinn, das hast du gut nochmal zusammengefasst.
Ja, ja, das hätte ich jetzt gerade nochmal gesehen. Ne?
Ich weiß auch nicht, also das war mir irgendwie zu...
Was zu, denn?
Ja, nein, nein, das war nicht so meins.
Was ich beeindruckender finde, ist, also es ist auch absolut okay, aber ich finde es interessant, dass damals war ja noch die BRD und die DDR getrennt voneinander.
Ja, ja, ja.
Dass es in der DDR bereits im Januar 86 lief, in der BRD dann erst im Februar 87 und sprachlich nicht die gleiche Version benutzt wurde.
Nein, 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 die wurden unterschiedlich synchronisiert. Also je nachdem, was das DDR-Regime erlaubt hat, so ungefähr. Nein, Quatsch.
Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ob da textlich wirklich was unter, anders formuliert wurde, kann ich nicht sagen. Wir sollten auf, nicht weil ich sie jetzt von den beiden als die attraktivere Person fand, aber für mich interessanter, die Bonnie Bianco. Weil, kleiner Spoiler, Pierre Cousseau kommt nochmal extra. Wir haben gedacht, Pierre Cousseau muss nochmal...
Über den reden wir dann ein bisschen länger.
Den fand ich dann doch irgendwie so toll, dass ich nochmal vielleicht was
siehst du mal, gell? Ja, Bonnie Bianco, 1963 in Pennsylvania geboren. Offiziell hieß sie Laurie Lynn, Spitzname Bonnie Bianco, Sängerin, Songwriterin, hat viel im Schauspielbereich auch gemacht später, hat so das Showgeschäft erstmal mit ihrer Schwester zusammen, mit der Holly Ann gestartet unter dem Namen Bianco Sisters.
Ja. Und Anfang der 80er ist sie von den Brüdern Guido und Maurizio De Angelis eben bekannt als Oliver Onions. Oliver Onions, wer war das denn nochmal? Das waren einmal hier Bud Spencer-Fans werden es wissen. Die haben die Bud Spencer-Filme musikalisch begleitet, plus Santa Maria in der italienischen Version. Also dann Roland Kaiser gab es dann erst dann später auf Deutsch. Und was ich noch, es war 77, Ortsuweil, das war auch so eine Filmmusik.
Ja, ja, ja.
Kann ich auch noch voll, habe ich auch noch voll im Ohr. Auf jeden Fall, die zwei haben dann die Bonnie bewegt, von Hollywood nach Italien zu gehen, haben auch gesagt, pass auf, du heißt jetzt auch Bonnie, weil Bonnie ist internationaler, und haben ein erstes Album 83 veröffentlicht. Und dann gab es eben das Angebot für in Italien, hieß Cinderella
Cenerentola,
aber auch nicht 87, sondern 80.
80, ja. War eine tolle TV-Serie dort, und deswegen wurde ihr dort die weibliche Hauptrolle angeboten, und ja, sie hat es wunderbar ausgefüllt, könnte man sagen.
War dann auch entsprechend erfolgreich in Italien. Also das heißt, Italien war so der Vorreiter. Sie wurde dann auch Italien durchaus gefeiert, hat dann auch nochmal weitere TV-Mehrteile gedreht. 86 das Produzententeam gewechselt, und dann kam eben dieser magische Moment, wo dann vor allem in der BRD dann eben das Ganze ausgestrahlt wurde und einen echten,
das hat einen richtigen Hype ausgelöst. Ja, ja, Bonnie Bianco wurde dann total auf den Thron gehoben gewissermaßen, und dann haben alle auch gesagt, okay, da müssen wir jetzt schnell was hinterher schieben, auch an weiteren Alben, und dann hat sie schon im Mai Just Me als nächstes Album veröffentlicht. Da war auch drauf der Hit Miss You So, Platz 9 in Deutschland immerhin, Platz 6 sogar in Österreich. Ja. Dann die alten Alben einfach nochmal re-released, einfach um das am Kochen zu halten, das Ganze.
Ja, und das hat dann dazu geführt, weil es war dann nochmal eine andere Single, nämlich My First Love, sodass sie zu der Zeit sogar mit 3 Songs in den deutschen Single-Charts war. Also das war dann durchaus respectable, um es jetzt wieder zu zitieren. Ja. Dann gab es aber wieder ein bisschen Streit und Diskussion, weil sie ja eigentlich nicht Bonnie, sondern eigentlich Laurie hieß, und dann hieß es so, ich will eigentlich eher Laurie heißen, und das war alles nicht ganz so gut, und man hat sich dann halt so ein bisschen geeinigt, das wird jetzt dann doch erst nochmal unter Bonnie sein, und mit Bonnie hat dann auch der Dieter.
Ein Bohlen hat da auch noch ein bisschen mitgemischt. Der hat dann wirklich für sie einen Song geschrieben, A Cry in the Night, und das war auch der Titelsong bei der Derrick-Folge Schrei in der Nacht.
Ja.
Österreich Platz 1 sogar, Wahnsinn.
Ja, das also habe ich jetzt auch gewundert. Richtig großartig. Und ja, also es war dann aber so, dass sie hat dann eben den Namen auch gewechselt. Also ab 1990 hat sie dann in der Tat nur noch unter Laurie Bianco veröffentlicht, aber auch dann damit nicht mehr so die Chart-Erfolge gehabt.
Ja.
Es gab noch den Plan mit Chris Norman, wahrscheinlich auch von Dieter Bohlen ja, würde inspiriert, eine Duettnummer zu machen, kam aber dann nur auf dem Norman-Album selber raus. Und dann hat sie so ein bisschen, ja, musikalisch das Feld komplett gedreht.
Ja, ja, es wurde ein wenig mehr christlich orientierte Musik. Sie hat noch ein Album rausgebracht, 2012, Jesus Paid It All.
Aber ja.
Ist, kann man machen.
Ja, absolut, absolut.
Über Pierre Cousseau reden wir noch.
Oder? Über Pierre Cousseau werden wir noch mal geduldet reden. Noch also von daher, aber wir müssen mal langsam wieder auf die Tube drücken.
Mach ich.
Findest du den Knopf?
Ja.
Gefunden.
Oh. Stilwechsel.
Ja, dafür war ich ja berühmt.
Ja, ja.
Ja, habe ich auch mal ein Changing Mind gehabt bei mir.
Cool, ja, Changing Minds von 16-Bit hieß diese Formation. Im Frühjahr 87 rausgekommen. Von 16-Bit kennen die meisten vielleicht Where Are You? Das war ein noch etwas größerer Hit und das war die Nachfolgesingle dazu. In Deutschland war das Platz 19 und Where Are You war sogar auf Platz 11 und ja, da hat uns tatsächlich ein inzwischen berühmter DJ schon seine ersten musikalischen Ergüsse geboten. Bei Where Are You war der Sven Veth dabei und mit dem haben 16-Bit auch recht eng im Projekt Off zusammengearbeitet.
Ja, insgesamt, ne, also müssen wir vielleicht sagen, Michael Münzing und Luca Ancelotti waren ja eben dann 16-Bit und ich bin ja so ein bisschen Technik-Freak.
Ja,
fand das ganz spannend, dass die nicht nur den Song, sondern das ganze Album dann am Schluss mit dem Commodore Amiga 500 erstellt haben.
Hattest du den?
Nee, den hatte ich nie. Ich war dann schon quantensprungmäßig weiter, allerdings auch deutlich später. Ich hatte einen Atari Mega ST.
Ah, lustig. Atari hatte ich auch, ja.
Der auch noch funktioniert. Aber das war halt so damals, als in der Zeit, wo wir jetzt sind, so Anfang 87, wo ja wirklich generell so, ja, der Heimcomputer für Musikproduktion genau diesen Einstieg gefunden hat. Und auch im Text wurde das Ganze ja so ein bisschen thematisiert. Und was ich noch ganz spannend finde, war natürlich wieder das Equipment, das sie benutzt haben, ne? Von DDG, Akai, Sampler und ja, die Klassiker einfach. Und ja, ach, da habe ich einfach wieder gedacht, so, ach, wie schön. Und sie danken Special Thanks to Commodore
auf der Single. Ne? Ja. Also und sie meinten nicht die Commodores.
Commodore. Commodore, den hatte ich auch dann irgendwann später in Commodore zum Spielen allerdings.
Ja, genau.
Den Albumtitel, den spreche ich nicht aus, weil das sind irgendwie
das sind,
Tippfehler wahrscheinlich.
Ja, genau. Also es heißt auch, also es ist wirklich so ein Wort mit 11, 12 Buchstaben, aber total nicht lesbar wirklich. Und die Leute spekulieren auch, ob das nicht vielleicht nur ein Tippfehler war oder beim Programmieren oder so ein besonderer Chipcode oder dass die Amiga-Tastaturkodierung da irgendwie mit reingespielt hätte. Also man weiß es nicht so genau. Da müssen wir mal die Betroffenen vielleicht nochmal fragen.
Ja, das können wir machen, wenn wir sie mal vielleicht nochmal bei uns drin haben. Es gab ja auch noch weitere Singles, die aber auch so ein bisschen kryptische Namen hatten, unter anderem der mit dem Eddie Hint, der eigentlich bei Picnic at the White House gemacht wurde.
Ja,
auch
ja.
So irgendwie
Ina Gada Davida.
Ja, also
etwas leichter zu merken war dann noch die Single Too Fast to Live. Da hat dann Sven Veth wieder seine Stimme dem Ganzen geliehen.
Ja. Wir hatten es ja schon gesagt, ne, eigentlich ein Projekt von Münzing und Ancelotti, wo eben dann aber auch Sven Veth immer mal wieder seine Vocals beigetragen hat, weil sie eben mit Off schon zusammengearbeitet haben. Musikalisch kann man das so ein bisschen in Richtung EBM, New Beat, was ja, wir hatten über Front 242 schon mal gesprochen, eigentlich sehr, sehr angesagt war zu der Zeit. Und die drei wiederum, also hier 16-Bit und Off, kannten sich auch aus einem Club, über den wir auch schon mal so ein bisschen kurz gesprochen haben.
Zumindest. Alle haben als DJs in der Diskothek Dorian Gray am Frankfurter Flughafen gearbeitet. Und der Michael Münzing und der Sven Veth, die haben dann 1988 auch den inzwischen legendären Club Omen, der war relativ nah an der Hauptwache am Rossmarkt in Frankfurt. Den haben sie aufgemacht. Und Münzing und Ancelotti, die dann ja auch Snap praktisch aus der Taufe gehoben haben, haben für ihre eigenen Produktionen auch das Omen immer gerne so ein bisschen als Testfläche genutzt, um zu schauen, wie das Publikum so reagiert auf die Vorabpressungen von geplanten Singles.
Ja, dafür ist ja ein eigener Club auch grundsätzlich
praktisch.
Ne? Genau. Und es hat ja eben mit 89 mit Snap dann auch durchaus funktioniert.
Ja.
Sehr. Also von daher war das alles ganz clever. Wollen wir mal schauen, was wir noch so auf der Kassette haben. Ja, schon wieder ein Stilwechsel.
Ja, schon okay.
Ich behaupte mal, der wurde nicht auf einem Amiga produziert, dieser Song.
Nein, hört sich jetzt nicht so an.
Aber über die Produktion muss man sprechen, weil die ist zumindest auch interessant gewesen.
Ja, In the Heat of the Night, Bryan Adams hat uns da was vorgespielt. Im März 1987 rausgekommen, in Deutschland immerhin Platz 33, in der Schweiz sogar auf 17, England Platz 50, USA Platz 6 und Kanada Platz 7.
Ja, da kommen sie auch her. Und geschrieben wurde es eben von Bryan Adams und den schon davor bei auch Carly Simon, also das Team Jimmy Wallens zitierten Kollegen. Produziert von Bob Clearmountain, der irgendwie in der Zeit ganz, ganz viel gemacht hat. Interessant finde ich die Information von Jim Wallens, der gemeint hat, dass ihm der Song, weil er auch ein bisschen düster ist vom Text her, an eine Reise nach oder durch Berlin 86, wo wir auch unser Special gerade hatten. Also wir wissen, dass da Berlin auch etwas spezieller noch war, logischerweise vor dem Mauerfall. Aber auch eben an den dritten Mann erinnert hat, was wiederum jetzt
irgendwie komisch, gell?
Geografisch nicht ganz passt.
Der spielt ja in Wien.
Aber gut, Wien, Berlin.
Ja.
Hauptsache Italien oder wie war das? Ja, auf jeden Fall. Es hätten eigentlich noch Vocals oder Backing Vocals von der Lisa Dalbello, die ja auch eine Kanadierin ist, dabei sein sollen. Aber irgendwie hat das nicht geklappt. Und sicherheitshalber hat dann irgendwie auch der Bryan Adams anstelle seines normalen Gitarristen die Leadgitarre übernommen und das Solo gespielt. Und jetzt mache ich nochmal einen kleinen Exkurs.
Ja.
Das Ganze ist, es war eigentlich so in ja, offiziell der erste Song, der auf einer Kassettensingle in Nordamerika kommerziell veröffentlicht wurde. Das Ganze hieß auch Cassingle, ne? Also etwas sperriger Name, wie ich es persönlich finde. Das Ding war also wirklich eine Single, nur eben auf Kassette. Eigentlich wurde das schon 1980 eingeführt und war auch in den USA durchaus schon mal 82 mit den Go-Go's durchaus verfügbar. Aber so die US-Plattenfirmen sind erst 87 richtig eingestiegen. Und deshalb war so gesehen dann die Single so die erste kommerziell veröffentlichte. Und um nochmal ein bisschen mehr zu erzählen, 89 bis 96 war das sogar erfolgreicher oder beliebter als die klassische Vinyl-Single. Erst 97 ist es dann von der CD-Single abgelöst worden. Und ich kann mich erinnern, ich war nämlich Anfang der 90er in den USA und habe eine Adam Ant MC-Single mir gekauft und habe auch gedacht, irgendwie komisch, aber ich wollte den Song haben.
Sollen wir die mal besprechen?
Die können wir irgendwann nochmal besprechen, genau. Und auch nochmal interessant für vielleicht die Wer wird Millionär-Frage, 1989 hat Roxette mit Listen to Your Heart war die erste Nummer 1 in den USA, die nur als Cass-Single rausgekommen ist. Aber auch später gab es nochmal mit Deftones, MGMT und Lady Gaga 2020 auch nochmal. Also das ist nicht ganz tot, das Format. Nee.
Ja, aber uns ja auch nicht, also ganz klar.
Ja, wie gut, aber wir haben ja keine Singles. Wir haben
nein, Singles nicht.
Mehr
aber
davon.
Kassetten.
So, natürlich. Diesen Exkurs beenden wir jetzt hier und sprechen über das Album.
Ja, soll ich mal weitermachen,
mach
oder?
Mal, bitte.
Into the Fire hieß das Album, kam im März 87 raus, hat auch wieder gut funktioniert in den Charts. Platz 7 in Deutschland, Platz 4 sogar in der Schweiz, in England Platz 10, USA 7 und Kanada Platz 2 natürlich.
Ja.
Die Kanadier waren treu. Es war das fünfte Studioalbum schon von Bryan Adams. Wie der Vorgänger, auch hauptsächlich von Bryan Adams und Jim Wallens eben geschrieben. Eingespielt in Vancouver, wo Bryan Adams sein Haus dann gerade umgebaut hatte. Und da haben sie wirklich, es ist ein ziemlich großes Haus auch wohl gewesen. Und sie hatten dann Platz für verschiedenste Instrumente in einzelnen Zimmern. Esszimmer, Badezimmer, Schlafzimmer. Es wurde überall was aufgebaut, damit man die Instrumente getrennt aufnehmen konnte.
Ja, und das Studio hieß Cliffhanger und das hieß deshalb so, weil es ganz nah am Meer stand. Es gab auch noch weitere Singles, Hearts on Fire zum Beispiel, das eigentlich schon schon für das Album davor, für Reckless, geplant war. Victim of Love und Only the Strong Survive, das allerdings nur in Kanada veröffentlicht wurde. Und es war so ein bisschen, ja, also eigentlich, Brian Adams hat es ja gesagt, so ein bisschen Mann am Scheideweg. Mhm. Man kann es auch so ein bisschen auf die Situation beziehen, weil er hatte eben davor mit Reckless so das Album, ja, also zumindest für die damalige Zeit, das Album ja, aufgenommen. Und man hatte auch dann immer so ein bisschen gesagt, ja, das Album ist ja jetzt eigentlich gefloppt, weil es in Anführungszeichen nur 2 Millionen Einheiten verkaufte. Der Vorgänger hat 12. Aber wenn man da mal ein bisschen tiefer guckt, das Cuts Like a Knife, also das dritte Studioalbum vor Reckless, hat auch nur 2 Millionen mhm, verkauft. Also von daher ein Niveau, auf dem man wirklich sagen kann, hey, so war es nicht. Und was ich persönlich halt ganz schön finde, Brian Adams oder das Team hat halt eigentlich auch versucht, ein bisschen bewusst experimenteller zu werden, um sich auch ein bisschen abzugrenzen und eben nicht in so eine, ja, ja, wir klingen immer gleich, Effektsituation reinzufallen. Und jetzt halte ich nochmal die Lanze oder breche nochmal die Lanze für Brian Adams. In Deutschland war das Album Into the Fire, du hattest ja schon gesagt, die damals zumindest bis dato höchste Chartposition, mhm, weil Reckless war nur auf 19 und Cuts Like a Knife sogar nur auf 24. Ja, also deshalb, das sieht man mal, ja, ne, kann man auch, so lügt man mit Statistik. So, nein, das ist nicht so Wahrheit sogar.
Ja.
Brian Adams, was war denn der? Wo kam denn der genau her?
Ja, aus Kingston, aber nicht Jamaica, sondern im Bundesstaat Ontario in Kanada. Da ist er 1959 geboren und ja, ein berühmter Bürger des Landes. Er hat sogar den Order of Canada, praktisch den Ritterorden, die höchste Auszeichnung für Zivilpersonen in Kanada bekommen. Brian Guy Adams, das ist so sein, ja, kompletter Name. Ja.
Weil du gerade gemeint hast, Kingston eben in Kanada und nicht woanders. Wobei dadurch, dass sein Vater im Diplomatendienst war und sie häufig den Wohnort gewechselt mhm, haben, hätte es auch sein können, weil ja, er war unter anderem in Israel, Österreich und Portugal. Also das heißt, er ist durchaus gut rumgekommen.
Ja.
Und ist, vielleicht sollte man es auch mal erwähnen, seit Ende der 80er Vegetarier, ja, und inzwischen sogar auch Veganer und unterstützt ebenso Tierrechtsorganisationen und behauptet, dass er seitdem es umgestellt hat, nie mehr krank war.
Ja, ja.
Respekt.
Erfreulich, gut für ihn und ich glaube, das geht auch vielen Menschen so. Also es ist sicher eine gute, ja, und er war früh dran, er war wirklich ein Vorreiter, dann muss, ja, man sagen. Ja. Ja.
Insgesamt, wir haben ja gerade den Jim Vallance schon öfters zitiert, die haben sich Ende der 70er Jahre in Vancouver kennengelernt, haben auch Songs zusammen für andere Bands geschrieben, wie Loverboy, Bachmann Turner Overdrive oder auch sogar Kiss.
Mhm.
Brian Adams hat dann 79 einen Plattenvertrag gekriegt bei A&M Records, was ja von Herb Alpert, ja, gegründet wurde.
Wir doch schon mal.
Ja. Ja. Mhm. Und ich glaube, das war auch ein bisschen so der Door-Opener, dadurch, dass er eben eine Connection unter anderem zu Loverboy hatte, war er dann mit denen plus den Kings und Foreigner auf Tour. Dann kam das Cuts Like a Knife Album mit Straight from the Heart. Und ja, ich kann mich noch an einen Rockpalast-Auftritt erinnern. Da war er nämlich zum ersten Mal in Europa.
Aha.
Ich habe den auch irgendwo auf einer Kassette, aber irgendwie diese Kassette, also wir haben ja ganz viele, ja, aber die hat, ja, sich mir noch nicht...
Du findest sie einfach nicht mehr.
Die habe ich leider noch nicht gefunden.
Ja, ja, okay. Ja. Ja, Reckless, das nächste Album, war dann tatsächlich ein bisschen so ein Wandel. Also er wurde wahnsinnig radiotauglich, könnte man sagen, und hat beispielsweise, also ich fand ja, ich habe das Album auch, Run to You, echt mega geil. Also mir hat es schon echt gut gefallen und das war so sein totaler internationaler Durchbruch.
Ja, ja, wobei das Run to You war in Deutschland zum Beispiel nicht in den Charts.
Komischerweise,
erst dann ja, Heaven. Ja. Mhm. Und weil wir jetzt gerade so ein bisschen die Charts haben auf dem Album, also Reckless ist ja auch noch Summer of 69, ja, so eine Nummer, ja, die man... Brian Adams, so Songs, die man irgendwie mit
nur
sofort
ihm zuschreibt,
ja,
gell?
Ja, ja, klar, logischerweise. Der interessanterweise war der in Deutschland nur auf 62,
ja, ja,
und ist aber im Streaming bei 1,6 Milliarden. Also man sieht, man kann auch später, ja, noch durchaus zum Erfolg kommen.
Schon, gell?
Und das muss man vielleicht generell sagen, Brian Adams, da hören wir jetzt an der Stelle auch,
ja,
auf,
ja,
weil so richtig groß ist er dann, obwohl er jetzt eh schon groß war, ist er dann nochmal in den 90ern geworden.
Eben.
Und ich behaupte, ich habe Brian Adams, ja, bestimmt nochmal aufgenommen.
Dann reden wir da einfach nochmal drüber.
Ich spiele dir sogar ein mit Run to You, wird man auch irgendwo nochmal finden.
Super.
Deshalb, last but not least,
ja,
und wer jetzt aufgepasst hat,
tätig,
wer jetzt aufgepasst, weiß, wer jetzt kommen müsste.
Ja.
Ah?
Oh ja.
Na, das kann doch nur der
Pierre Cousseau sein.
Ja, warte, da lass ich keine Summe. Ja. Ah, Mist, er singt noch nicht.
Nein, na, dann noch nicht. Genau, das
hat er Pech gehabt. Ja, dann ein bisschen schneller.
Müssen wir den Songtitel sagen? Ja, Face Your Life war das. Im Frühjahr 87 rausgekommen. Aber du hast es nirgends im Streaming gefunden.
Nee. Und, gell? Also leider, das wenn wir es dann nicht in die Playlist reinnehmen können.
Ja.
Ist generell, Pierre Cousseau ist jetzt nicht so top gepflegt, um es jetzt mal so zu sagen, was das Ganze betrifft. Aber muss man ja sagen, weil man ihn eigentlich als Schauspieler kennt, er hat wohl an dem Song mitgeschrieben, zumindest steht er so in den Credits drin. Und auch wenn ich jetzt nochmal hier ein Solo machen muss, ich habe mir nochmal das Video angetan.
Du warst doch ein Fan, ja, ich sehe schon.
Ja, irgendwo da am Ende dann doch. Ne? Nein, ich habe es mir einfach mal angeschaut, weil ich konnte mich ehrlich gesagt wirklich nicht mehr daran erinnern.
Ja.
Und am Anfang geht es los, dass er an der Klippe steht. So. Und man sieht auch schon, dass er irgendwie angeblich blind ist. Dann gibt es einen Schnitt zurück nach Paris, wo das Ganze irgendwie gedreht wurde. Und man sieht, dass er irgendwie auch in einer Beziehung mit einer Frau ist, der er aber vorspielt, dass er blind ist. Was er aber in Wirklichkeit gar nicht ist, weil er auch, man sieht, dass er auf einer Schreibmaschine schreibt, Klavierspiel am Piano, wobei gut, es gibt auch blinde Pianisten,
ja, die sehen,
aber er sieht, dass die dann plötzlich in den Club kommt und ne, das würde jetzt ein Blinder nicht sehen. Er zeichnet auch irgendwelche Comics, die so ein bisschen an Aha, Take on Me anmuten lassen und dann sieht man irgendwie, wie er mit der Freundin in einem wirklich, ich liebe das Auto, einem Peugeot Cabrio, Tolles Auto. Fährt er durch die Landschaft als Blinder, ne? Wo man auch sagt, so, okay, das dürfte er in Deutschland wahrscheinlich nicht gemacht haben. Und die Frau macht dann am Schluss den ultimativen Test, weil sie sind dann eben zu dieser Klippe gefahren und sie lässt ihn auf die Klippe zugehen. Und er ist natürlich am Überlegen, mache ich es oder mache ich es nicht? Und ist kurz davor und dann denkt sie aber, nein, tu es nicht.
Nein.
Sie hält ihn auf. Sie fallen sich in die Arme und küssen sich. Und
ach, wie schön. Jetzt muss ich mir das Video glatt nochmal anschauen.
Ja, ich hoffe, das geht anderen auch
schon.
So.
Ja, also was man sich aber nicht anhören kann, wäre ein Album dazu.
Ja, gab es keins.
Das gab es nämlich gar nicht. Gell? Also er hat, Pierre Cousseau hat dann wirklich nur noch einzelne Singles bis 1990 noch ein paar rausgebracht. Aber so wirklicher Erfolg war dann einfach nicht mehr da. Ja,
wir sprechen jetzt nochmal über ihn. Weil der ist, also er ist 61 in Algier geboren, also theoretisch heute wäre Algerier, damals war er aber trotzdem Franzose,
weil
das ja noch zu Frankreich gehört hat. Er heißt doch eigentlich Pierre-Alexandre Cousseau und du hast es gerade schon gesagt. Schauspiel.
Ja, ne? Wahnsinn.
Auch sehr kultig.
Ja, schon.
Und deshalb hat man ihn wahrscheinlich auch damals für Cinderella genommen.
Ich würde auch sagen, er spielte ja die männliche Hauptrolle bei La Boom Nummer 2, Die Fete geht weiter aus dem Jahr 1982, an der Seite von Sophie Marceau. Also das war natürlich die Rolle. Also da muss ich sagen, das war mir auch noch nicht zu kitschig oder so, also da war ich noch dabei, ja.
Ja, gut, war mal wahrscheinlich alterstechnisch auch mitten in der Zielgruppe. Wollen wir nochmal hier verraten, bei La Boom 1 war ja Richard Sanderson,
ja,
Dreams Are My Reality
und genau.
Ich glaube, die zweite Nummer, die in dem Film La Boom 2 ist, ist ein bisschen unbekannter. Weißt du noch, wer das war?
Das war doch Your Eyes, oder?
Ja, genau. Cook the Books.
Ja.
Eine englische Band. Also von daher eigentlich auch interessant, dass die englische Band im französischen Film mitmachen darf.
Ja, stimmt.
Dann hatten wir ja schon gesagt, ne, gab es eben hier Cinderella 80 und er hat dann auch noch bei einem Windsurf 2 Film mitgemacht und danach hat sogar ein bisschen Hollywood geklingelt.
Ja, angeklopft, nämlich beim Film An American Werewolf in Paris 1997. Einige Fernsehproduktionen folgten, vor allem in Frankreich. Theater hat er viel gespielt. Ja, und dann hat er sich schon auch weiter in der Musik versucht und so ein bisschen, World Music Elemente. Man nannte es ethnische Elektroakustik. Also interessant, ich muss da mal reinhören, ob ich was finde, ja.
Ja, aber ich stelle es mir schwierig vor, akustisch und Elektronik zu verbinden.
Ja, aber er hat es geschafft, ganz eindeutig. 2022 kam nochmal ein Album raus, Pour un monde meilleur, also für die bessere Welt. Hat dann auch Auftritte gehabt, wirklich in der Ferne.
Man sagt auch, dass auf Tahiti ein richtig großer Auftritt war.
Ja. Ja, Tahiti passt ganz gut. Er lebt inzwischen in Polynesien, also wunderbare Insellandschaft, ist verheiratet und ist ein Skipper und bietet Touren auf Katamaranen an.
Also falls noch jemand so ganz schockverliebt aus damals ist oder jetzt wieder schockverliebt ist, einfach mal dahin fahren und ihn als Skipper mieten.
Ja, huh?
Geile so Idee. Kann man mit Pierre Cousseau auch mal Schiffchen fahren. So, wir sind am Ende.
Ja.
Erschöpft, sagen. Erledigt,
ja.
Mit 12 Songs, ja gut, eigentlich 11, aber ja. Wir lassen es mal bei 12.
Es gab auch echt viel zu erzählen heute, ja.
Ja, wir haben es mal wieder geschafft, ne?
Ja.
Aber
ja.
Ich hoffe, wir haben euch spannende Songs. Ich finde, dass da Songs dabei waren, die man wirklich lange nicht mehr auf dem Zettel hatte und ich behaupte gerade mal so, Boni Bianco, Pierre Cousseau sind Sachen, die wirklich groß waren, keiner aber mehr so wirklich tagtäglich hört, behaupte ich zumindest.
Das stimmt, ja.
Und von daher
ja, haben wir super.
Schöne Erinnerungen zurückgespult haben und freuen uns, wenn ihr uns bei Folge 37 dann wieder hört und euch erinnert. Bis dahin.
Also, ciao.
Tschüss.